Heute bei Apropos Habemus Papa.
And I think we see it. Sorry.
Here we go. That is certainly that? Looks like smoke and white smoke.
Is that it white? Is.
Nach nur 4 Wahlgängen ist die Entscheidung in der Sixtinischen Kapelle gefallen. Der neue Papst heisst Robert Francis Prevost, der allererste Amerikaner auf dem Heiligen Stuhl.
Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Er nennt sich Leo der 14. und seine Wahl ist eine ziemliche Überraschung. Bei seiner Antrittsrede auf dem Balkon, hoch über dem Petersplatz in Rom, hat er sich in der Tradition von seinem Vorgänger gestellt, im Franziskus. Seine erste Worte, der Friedensgruß.
Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, a tutta la terra. La pace sia con voi.
Wer ist der neue Papst? Warum hat ihn niemand auf der Rechnung gehabt? Und warum wird ausgerechnet jetzt Amerikaner gewählt und was heisst das? Das fragen wir heute Marc Beise, der die letzten Tage auf dem Petersplatz ausgeharrt hat und das jetzt aus der römischen Nacht zugeschaltet ist. Sag ich mal.
Ja, hallo. Ja, es sind aufregende Tage hier in Rom.
Lange ist nicht mehr so warten, das war ein schnelles Konklav.
Nein, es ging diesmal wirklich schnell. 4. Wahlgang, 2. Tag. Gestern Abend sah es noch ein bisschen anders aus. Der 1. Wahlgang, da kam das Ergebnis sehr spät, fast 2 Stunden nach der erwarteten und vorausgesagten Uhrzeit, der schwarze Rauch. Da waren wir sehr unsicher, was ist los, stimmt was nicht. Streiten sie sich, haben sie doch nicht abgestimmt, ist jemand krank geworden. Man weiß es ja nicht, weil man nichts erfährt aus der Sixtinischen Kapelle. Und deswegen waren wir auch in angespannter Erwartung, wie es denn heute weitergeht. Und dann ging es eigentlich ganz planmäßig weiter. 2 Wahlgänge vormittags, einmal schwarzer Rauch und dann nachmittags relativ früh der weiße Rauch und ein Riesenauftrieb auf dem Petersplatz.
I think we see it. Sorry.
Here we go. That
is
certainly
that?
Looks like smoke and white smoke.
Is it white?
Is. It obviously, very, the crowd there thinks that that yes. is the white smoke, but I know we're going to wait for the bells.
I think we can say this is white smoke, and they have selected a pope.
Dieser Rauch ist aufgestiegen. Der Balkon ist aufgegangen.
Habemus Papam.
Und dann ist der neue Name vom Papst verkündet worden und da haben die Kommentatoren zuerst gestockt und haben dann ganz wild angefangen zu googeln. Du auch?
Nein, ich habe eigentlich nicht gegoogelt, weil ich Leo den 13. in der Tat ein bisschen kenne. War ein wichtiger Papst, der das Vorbild ist für Leo den 14., sogenannter Arbeiterpapst. Der hat sehr viel Sozialpolitisches in die Wege geleitet, Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber ich habe ihn vor allen Dingen deswegen auch gerade erst vor kurzem wieder vor meinem geistigen Auge gehabt, weil er ja sehr alt geworden ist. Er ist ja erst mit 93 gestorben und der älteste Papst überhaupt, der im Amt gestorben ist. Und Papst Franziskus ist ja 88 geworden, auch sehr alt. Und da hat man halt mal geguckt, gab es einen, der älter war. Und da ist man auf Leo den 13. gestoßen.
Und dann über den Balkon kommt.
La pace sia con tutti voi!
Sein erstes Wort, der Friedensgruß. Wie hat er auf dich gewirkt?
Ja, sehr gut. Überhaupt die ganze Rede. Es war ja eine relativ lange Rede. Also, wenn ich zurückdenke an Papst Franziskus vor 12 Jahren, der hat ja im Grunde dieses Buonasera und dann eigentlich mehr gelächelt, als dass er wirklich geredet hat. Und dieser hat ja eine programmatische Rede gehalten, in der viele wichtige Sachen erwähnt worden sind. Ich glaube, es war eine wichtige, wichtige, gute Rede.
Betritt Papst Leo der 14. die Mittelloggia des Petersdoms und wir halten unser Mund und hören dem neuen Papst zu. Der Friede sei mit euch.
Das ist der Friede des auferstandenen Christi.
Una pace disarmante.
ohne Waffen, demütig, waffenlos, inständig, unterstützt einander, um Brücken zu bauen durch den Dialog, durch die Begegnung, um ein einziges Volk, das in Frieden lebt, dazustehen. Vielen herzlichen Dank an Papst Franziskus.
Der Frieden, mit dem er angefangen hat, das Brückenbauen, die Synodalität, also die Einbeziehung aller in die kirchlichen Gremien und in die Gemeinschaft, immer wieder die Bezugnahme auf Papst Franziskus, das war schon eine Regierungserklärung, die er abgegeben hat und die auch bei Menschen, mit denen ich gesprochen habe, auf dem Platz und im Umfeld sehr, sehr gut ankam.
Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Du hast gesagt, dir war der Leo XIII bewusst, aber der Robert Francis Prevost, den hast du auch nicht gut gekannt, oder?
Ja, er ist ein Amerikaner. Das war natürlich total überraschend. Das wird jetzt auch überall gesagt. Das war ja eigentlich ein No-Go. Der größte und wichtigste Staat der Welt sollte nicht auch noch den Papst stellen. Das war immer unabhängig von politischen Ausrichtungen so ein Dogma, ein ungeschriebenes. Und das hat man jetzt gebrochen. Ausgerechnet in dieser Zeit, wo man mit Donald Trump ja jemanden hat in den USA, der solche Weltmachtvorstellungen hat, könnte man sagen, jetzt hat Trump auch noch seinen Papst. Aber das wäre eine falsche Sichtweise. Prevost ist erstens kein typischer Amerikaner. Er ist zwar in Chicago geboren, aber er ist früh ins Ausland gegangen. Er war Missionar in Peru. Er ist dann in Rom gewesen, häufiger. Er war die letzten Jahre hier in leitender Funktion, hat ja ein Dikasterium, also eins der Ministerien, geleitet. Das ist ein weltläufiger Mensch und auch einer, der sich kritisch zu Trump geäußert hat.
Warum hätte ihn niemand auf der Rechnung gehabt?
Das stimmt nicht ganz. In den letzten Tagen hatten wir ihn verstärkt auf der Rechnung. Also es ist ja so, dass wir hier seit Wochen, seitdem Papst Franziskus gestorben ist, eigentlich auch schon vorher unter den professionellen Beobachtern war das ja mal ein großes Thema, wer könnte der nächste Papst sein? Und es ist richtig, was auch allgemein beschrieben wurde, dass Parolin, der Kardinalstaatssekretär, also der zweite Mann im Vatikan, der Favorit war. Gleichzeitig haben wir immer auch den alten Spruch vor Augen gehabt, wer als Papst ins Konklave reingeht, kommt garantiert als Kardinal wieder raus. Das stimmt auch jetzt in diesem Fall. Der Favorit ist eben nicht gewählt worden. Es war aber klar, es gibt zwei Lager. Es gibt das Franziskus-Lager und es gibt das Lager seiner erbitterten Gegner. Man kann vermuten, wir wissen es ja nicht, weil wir ja keine Informationen aus dem Konklave haben, aber man kann vermuten, dass jedes Lager einen Kandidaten nach vorne geschoben hat, die sich vielleicht ein Stück weit auch gegenseitig blockiert haben. Man braucht ja die Zweidrittelmehrheit und da wurde schon lange gesagt, es muss eigentlich am Ende ein gemäßigter dieses Patt durchbrechen. Wir haben erwartet, dass es länger dauert, bis diese Phase kommt. Jetzt kam die schon sehr früh. Und dieser Gemäßigte, das war schon länger im Gespräch, könnte Prevost sein. Also der hatte schon den Ruf, dass er derjenige sein könnte, der dann am Ende das Patt auflöst. Allerdings hat man immer gesagt, naja, er ist Amerikaner und Amerikaner geht ja nicht. Und jetzt haben wir gesehen, Amerikaner geht doch.
Was heißt in diesem Zusammenhang gemäßigt?
Also gemäßigt heißt, dass er nicht, und das hat er heute in seiner Rede auch ganz deutlich gemacht, dass er nicht antritt und sagt, das Pontifikat von Franziskus war ein Irrtum. Dieser Franziskus hat die Kirche auf Abwege geführt, weg vom reinen Glauben. Er hat sie zu sehr geöffnet in eine liberale Richtung. Er hat anderen Menschen mit anderer sexueller Orientierung, auch Frauen, auch Laien, zu viel Einfluss gegeben in der Kirche. Und das ist doch nicht das, wofür diese Kirche steht. Das ist eine Position, die die Reaktionäre hier im Vatikan, aber auch in der ganzen Welt und insbesondere auch in den USA, wo die Bischöfe ja gespalten sind in ein gemäßigtes und in ein radikales Lager, wird das viel vertreten. Und wenn jemand an die Macht gekommen wäre, der das vertritt, der zurückgedreht hätte, was Franziskus Schritt für Schritt vorsichtig hat versucht zu reformieren, das wäre, glaube ich, eine Katastrophe für die katholische Kirche geworden. Und jetzt ist das eben nicht der Fall. Jetzt ist jemand, der schon in den alten Spuren auch ist, der in der Kurie ist, der dort auch arbeitet, der nicht gegen die Kurie arbeitet, wie Franziskus, der ja so ein bisschen immer sein eigenes Ding gemacht hat und die sozusagen die Traditionen auch des Vatikan gering geachtet hat. Prévost schätzt das schon, das konnte man übrigens heute auch sehen. Er hatte ja wieder den schweren, vornehmen, reich geschmückten Mantel an, den Päpste nach der Wahl bisher immer getragen haben. Nur Franziskus nicht. Franziskus hat gesagt, ich gehe mit meinem weißen, schlichten Gewand auf die Bühne. Das hat Prévost nicht gemacht. Also er hält schon an den Traditionen fest, aber er will auch am Kurs von Franziskus festhalten. Und das hat er jedenfalls heute gesagt. Deswegen gemäßigt.
Du hast gesagt, bis jetzt ist es nicht denkbar gewesen, dass ein Amerikaner Papst wird, auch wegen der Machtballung. Wie sind denn jetzt die Reaktionen global auf den neuen Papst gewesen?
Also muss man jetzt ja gucken. Jetzt haben natürlich am Abend der Wahl weltweit die meisten Staats- und Regierungschefs gratuliert. Das macht man so. Wichtig werden die ersten Begegnungen sein, die Gespräche mit dem neuen Papst. Aber ich glaube, es gibt in vielen Ländern eine glaubhafte Erleichterung, dass da jemand gewählt worden ist, der einerseits ein Profi ist, der den Vatikan kennt, der weiß, wie diese riesige Glaubensgemeinschaft mit 1,4 Milliarden Menschen regiert werden muss, der aber gleichzeitig ein kluger Kopf ist, der auch weiß, dass die Kirche sich ändern muss. Donald Trump hat ja auch gratuliert und gesagt, Amerika ist stolz, dass ein Amerikaner Papst geworden ist. Aber ich glaube, das ist ein bisschen vorgetäuscht, denn er hat ja ganz eindeutig auf andere Kandidaten gesetzt, die er auch in letzter Zeit gelobt hat. Konservative, reaktionäre Bischöfe, von denen es eben in den USA jede Menge gibt.
Ist ja interessant, dass er auf dem Balkon nicht ein Wort Englisch geredet hat, sondern Italienisch, Latinisch und Spanisch.
Ja, er ist sehr international, viel internationaler, als man das vielleicht von einem Amerikaner erwarten kann. Das hängt auch damit zusammen, dass er Augustiner war, ist ja der erste Augustiner jetzt auch auf dem Stuhl Petri. Und diese Ordensleute werden ja in die ganze Welt geschickt. Er ist der Jugend da eingetreten und er wurde dann auch als Missionar eben nach Peru geschickt. Da hat er Spanisch gelernt. Er ist dann nach Rom gekommen und hat in Rom auch internationale Positionen gehabt, oder Positionen mit internationaler Ausstrahlung. Insbesondere jetzt am Ende, in den letzten Jahren, als er eben Chef des Dekasteriums für Bischöfe war, das ist ja sozusagen die Kardinalabteilung des Vatikan, hatte er mit der ganzen Welt zu tun. Er war zuständig für jede Bischofsernennung in der Welt, die der Papst dann ausführt, aber er hat sie vorbereitet. Er war auch zuständig für die sogenannten Ad limine-Besuche. Also wenn die Bischöfe eines Landes regelmäßig alle paar Jahre nach Rom kommen, geschlossen und sozusagen zum Rapport und dann darüber geredet wird, ob sie einen guten Job machen, was da los ist. Das lief alles über seinen Schreibtisch. Das heißt, wer so einen Job hat, der kennt die Welt.
Was wartet seine größte Herausforderung als Papst?
Er muss die Lager wieder zusammenführen. Die Kirche ist schon, wir haben darüber gesprochen, gespalten in Reformer und Bewahrer. Franziskus hat da einiges angestoßen, aber er hat auch Wunden hinterlassen und der neue Papst muss das heilen. Er muss die Lager zusammenbringen. Er muss die sehr konservative, aber selbstbewusste afrikanische Kirche, die er zum Schluss im Bunde Franziskus die Gefolgschaft verweigert hat, wieder mit dem Vatikan versöhnen. Er darf gleichzeitig Gemeinschaften wie die deutschen Katholiken nicht verlieren, die viel weitergehen wollen, die Frauen und Laien in führende Positionen bringen wollen, wie das der Vatikan auf Franziskus bisher nicht zugelassen hat. Er muss die asiatische Kirche, wo das große Wachstum ist, mit Rom versöhnen. Er muss überhaupt die Kirche noch globaler machen. Sie ist ja immer noch, obwohl sie an anderen Enden der Welt viel mehr wächst als in Europa, ist es eine stark europäisch, stark italienisch geführte Kirche, namentlich hier in Rom. Aber muss das eigentlich nicht sein? Kann es nicht sein, dass man die Kirche wirklich auch internationaler führen muss, weniger Entscheidungen in Rom gefällt werden? Das sind alles so Aufgaben, die er hat. Und dann natürlich die großen politischen Herausforderungen, die Franziskus ja auch adressiert hat. Krieg und Frieden, der Versuch, diese Kriege zu beenden, der Versuch, Bewusstsein dafür zu wecken, dass die Umweltzerstörung ein dramatisches Ausmaß angenommen hat. Die wachsende Ungleichheit in der Welt wird ein großes Anliegen von ihm sein. Er ist ja, Prevost war immer jemand, der sich für soziale Fragen eingesetzt hat, daher ja auch die Namensnennung in Erinnerung an Leo XIII., der eben ein großer Sozialreformer war. Und als Amerikaner erwarten wir doch jetzt auch alle irgendwie, dass er mit diesem Donald Trump zurechtkommt. Das wird sehr spannend sein zu sehen, wie die zwei miteinander umgehen.
Das heißt, alles zusammengenommen, setzt sich du recht große Hoffnungen auf den neuen Papst?
Ja, ich persönlich glaube, dass es eine richtig gute Wahl ist. Ich finde es fast ein bisschen schlitzohrig, dass man ausgerechnet im Jahr 2025, wo Donald Trump seine ganze zerstörerische Energie so zu entfalten beginnt, weltweit einen Amerikaner wählt, der ihm Paroli bringt.
Danke, Marc.
Ich danke dir. Philipp, alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.
Das war's. Unsere Folge zum neuen Papst. Ich habe geschwänzt mit Marc Beise, im Italien-Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung und dem Tagesanzeiger. Die Folge von «Apropos» hat mitten in der Nacht Laura Bachmann produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende. Ciao zusammen.